Rainer, lies mal vor.
25. Kapitel, Teil 2. Dr. Sewards Tagebuch.
28. Oktober. Als das Telegramm eintraf, das uns die Ankunft des Schiffes vor Galatz meldete, waren wir alle weit weniger erschreckt, als man hätte vermuten können. Allerdings wussten wir nicht, woher, wie und wo der Blitzstrahl nun auf uns herunterzucken würde. Aber sicherlich erwarteten wir alle, dass etwas Besonderes eintreten müsste. Schon der Umstand, dass sich die Ankunft des Schiffes dermaßen verzögerte, ließ uns ahnen, dass nicht alles so kommen werde, wie wir es uns vorgestellt hatten. Trotzdem waren wir überrascht. Die Natur lässt uns die Dinge oft gegen unseren Willen so voraussehen, wie sie kommen müssen, nicht wie wir glauben, dass sie kommen sollen. Transzendentalismus ist für die Engel ein Leitstern, für die Menschen aber ein Irrlicht. Es war merkwürdig, wie jeder von uns die Sache anders trug. Van Helsing rang die Hände, als kämpfe er mit dem Allmächtigen selbst. Aber er sagte kein Wort und stand nach einigen Augenblicken wieder innerlich gefestigt da. Lord Godalming wurde kreidebleich und saß schwer atmend auf seinem Stuhl. Ich selbst war vollkommen bestürzt und sah erstaunt einen nach dem anderen an. Quincy Morris zog mit rascher Bewegung seinen Gürtel fester. Ich weiß aus unseren Wanderjahren, dass das vorwärts bedeutet. Frau Harker war von gespenstischer Blässe, so dass die Narbe auf ihrer Stirn zu brennen schien. Sie faltete demütig die Hände und blickte wie im Gebet empor. Aber Harker lächelte. Er lächelte wirklich. Das finstere, bittere Lächeln derer, die alle Hoffnung aufgeben. Aber seine Bewegung strafte seine Mienenlügen. Denn seine Hand suchte instinktiv nach dem Griff seines Kukri-Messers und klammerte sich dort fest.
»Wann geht der nächste Zug nach Galatz?«
fragte uns plötzlich Van Helsing.
»Morgen früh, 6.30 Uhr.«
Wir waren äußerst überrascht, denn die Antwort war aus Frau Minas Mund gekommen.
»Wie um Himmels Willen, wissen Sie das?«
fragte Arthur.
»Sie vergessen, oder vielleicht wissen Sie es nicht, wie Jonathan und Dr. Van Helsing, dass ich darin Spezialistin bin. Zu Hause in Exeter pflegte ich mich stets für die Fahrpläne zu interessieren, um Jonathan behilflich sein zu können. Ich fand es so zweckmäßig, dass ich auch jetzt zuweilen die Fahrpläne studiere. Ich wusste, dass, wenn wir Schloss Dracula aufsuchen wollen, wir entweder über Galatz oder Bukarest fahren müssten. Deshalb habe ich mir diese Züge eingeprägt. Es war dabei nicht viel zu lernen, da der einzige Zug, wie ich schon sagte, morgen früh fährt.«
»Eine prächtige Frau«,
murmelte der Professor.
»Können wir keinen Extrazug nehmen?«
fragte Lord Godalming. Van Helsing schüttelte den Kopf.
»Ich fürchte fast nein. Dieses Land ist ganz anders wie das unsere. Selbst wenn wir unseren Extrazug bestellen, dann wird er wahrscheinlich nicht viel früher eintreffen wie der fahrplanmäßige. Außerdem haben wir doch noch Verschiedenes vorzubereiten. Wir müssen überlegen, dann wollen wir uns organisieren. Sie, Freund Arthur, gehen zur Bahn und besorgen die Fahrkarten. Außerdem richten Sie alles so her, dass wir morgen früh abfahren können. Sie, Freund Jonathan, gehen zu den Schiffsagenten und lassen sich von ihm einen Empfehlungsbrief an den Agenten in Galatz ausstellen, damit wir auch dort die Erlaubnis bekommen, das Schiff zu durchsuchen. Quincy Morris, Sie begeben sich zum Vizekonsul und bitten ihn, uns seinem Kollegen in Galatz zu empfehlen und uns die Wege so gut als möglich zu ebnen, damit wir keine Zeit verlieren, wenn wir jenseits der Donau sind. John bleibt bei mir und Frau Mina. Wir wollen dann weiter beraten, denn all die Dinge würden euch aufhalten. Es hat aber nichts zu sagen, wenn darüber die Sonne untergeht, denn ich bin ja zur Stelle und nehme die hypnotischen Mitteilungen Frau Minas entgegen.«
»Und ich?«
sagte Frau Harker fröhlich, fast so wie in vergangenen Tagen.
»Ich werde mich bemühen, Ihnen in jeder Beziehung nützlich zu sein, für Sie zu denken und zu schreiben, wie ich es bisher getan. Es ist mir, als hebe sich irgendein böser Einfluss von mir. Ich fühle mich freier wie seit langer Zeit.«
Die drei jüngeren Männer sahen ganz glücklich aus, weil sie meinten, den Sinn ihrer Worte günstig auslegen zu dürfen. aber Van Helsing und ich sahen uns an und jeder blickte in ein paar ernste, bekümmerte Augen. Aber wir sagten nichts. Als die drei an die Ausführung ihrer Aufträge gegangen waren, bat Van Helsing Frau Harker, die Kopien der Tagebücher zu holen und den Teil herauszusuchen, den Harker auf Schloss Dracula geschrieben. Als sie hinausgegangen war, um das Erbetene zu holen, sagte er:
»Sie vermuten dasselbe wie ich. Sprechen Sie!«
»Es ist irgendeine Veränderung eingetreten. Diese Möglichkeit macht mich krank. Wir können uns aber auch täuschen.«
»Ganz richtig. Wissen Sie, warum ich Sie bat, mir das Manuskript zu holen?«
»Nein«, sagte ich, »höchstens, um eine Gelegenheit zu haben, mit mir allein zu sprechen.«
»Zum Teil haben Sie ja recht. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich übernehme ein großes, furchtbares Risiko, aber ich denke, es ist das Richtige. In dem Augenblick, als Frau Mina die Worte sagte, die uns beide stutzig machten, kam mir eine Eingebung. Vor 3 Tagen hat ihr der Graf in ihrem Trance seinen Geist gesandt, um in ihrem Geist zu lesen. Deutlicher gesagt, er nahm sie zu sich in seine Erdkiste auf dem Schiff im rauschenden Wasser. Er erfuhr, dass wir hier seien, denn sie mit ihren offenen Augen und hörenden Ohren weiß sie mehr zu erzählen, als er in seiner engen Kiste weiß. Nun macht er die größten Anstrengungen, uns zu entkommen. Gegenwärtig bedarf er ihrer nicht. Er ist sich seiner großen Macht wohl bewusst, dass er sie nur zu rufen braucht. Er hat sie augenblicklich freigemacht, hat sie, wie es ja in seinem Belieben steht, auf einige Zeit aus seiner Macht entlassen, damit sie nicht zu ihm komme. Aber ich hege die Hoffnung, dass unsere Gehirne, die schon so lange als Menschengehirne wirken, doch den Sieg davontragen über sein Kindergehirn, das seit Jahrhunderten im Grab liegt, das noch nicht lange die Fähigkeiten des unseren erreicht hat und nur eigennützige und daher kleinliche Werke verrichtet. Da kommt Frau Mina. Nicht ein Wort von ihrem Trance. Sie weiß es nicht und es würde sie zur Verzweiflung bringen, da wir sie doch gerade jetzt bei gutem Mut erhalten müssen, ihre Hoffnung nicht zerstören dürfen. Wir brauchen ihren Verstand, der geschult ist wie der eines Mannes. Und doch ist sie nur ein zartes Weib. Aber sie verfügt noch über eine besondere Gabe, die der Graf ihr verlieh, die er, obgleich er glaubt, nicht mehr ganz von ihr nehmen kann. Wir sind in einer bösen Klemme. Ich bin in Furcht mehr, als ich Ihnen sagen kann. Still, da kommt sie.«
Ich befürchtete fast, der Professor bekäme wieder einen nervösen Anfall, wie damals, als Lucy starb. Aber er raffte sich mit der größten Anstrengung auf und hatte wieder sein vollkommenes seelisches Gleichgewicht, als Frau Harker ins Zimmer trat, fröhlich und glücklich. Sie schien über ihre Arbeit ihr Elend völlig vergessen zu haben und gab Van Helsing eine Anzahl maschinengeschriebener Blätter. Er sah erst ziemlich ernst darauf hin, allmählich aber klärte sich sein Gesicht auf. Dann sprach er:
»Freund Jonathan, Ihnen, der schon so viel Erfahrung hat, und auch Ihnen, Frau Mina, die Sie noch so jung sind, es soll eine Lehre für Sie sein. Fürchten Sie sich nie vor dem Nachdenken. Oft ist ein halber Gedanke in meinem Kopf herumgegangen, aber ich fürchtete mich, dass er seine Schwingen entfaltete. Jetzt aber, mit mehr Kenntnissen kehre ich dahin zurück, woher der halbe Gedanke kam, und ich erkenne, dass es gar kein halber Gedanke war, dass es ein ganzer Gedanke war, wenn auch noch zu jung, um den Flug zu wagen. Und wie es der hässlichen kleinen Ente im Märchen meines Freundes Hans Andersen erging, nämlich, dass sie sich plötzlich auf stolzen Schwanenschwingen in die Lüfte erhob, als ihre Zeit gekommen war, so ergeht es auch meinem kleinen Gedanken. Hören Sie, ich lese Ihnen das vor, was Jonathan einst geschrieben.«
Dieser andere seines Geschlechts, der später immer und immer wieder seine Scharen über den breiten Strom ins Türkenland einfallen ließ, kehrte, obgleich zurückgetrieben, als einziger von der blutigen Walstatt heim, auf der sein Stamm niedergemetzelt worden war. Dennoch kehrte er wieder, weil er wusste, dass er allein den Sieg erringen werde.
»Was sagt uns das? Nicht viel? Nein. Des Grafen Kinderverstand sieht nichts. Deshalb spricht er sich so frei aus. Ihr Mannesverstand sieht auch nichts. Der meinige ebenfalls nicht. Bis jetzt. Nein. Aber es kommt dann plötzlich ein Wort von irgendjemand ganz ohne Hintergedanken ausgesprochen, weil er selbst nicht weiß, was es bedeutet, was es bedeuten könnte. Es gibt ja auch Elemente, die an sich tot sind. Wenn sie aber im Lauf der Dinge sich berühren, dann flammen mächtige Lichtblitze auf, die blenden, töten und zerstören. Aber sie erleuchten die Erde auf Meilen hinaus. Ist es nicht so? Ich will mich deutlicher ausdrücken. In erster Linie, haben Sie schon die Philosophie des Verbrechens studiert? Ja und nein. Sie, Freund Jonathan, ja, denn es hängt mit dem Studium des Irrsinns eng zusammen. Sie, Frau Mina, nein, denn mit dem Verbrechen hatten Sie nie zu tun, außer ein einziges Mal. Ihr Verstand arbeitet richtig und urteilt nicht vom Einzelnen auf das Ganze. Das Verbrechen ist ziemlich einseitig. Es ist dies eine so konstante Eigenschaft des Verbrechens in allen Ländern und zu allen Zeiten, dass sogar die Polizei, der doch die Philosophie ein Buch mit 7 Siegeln ist, erfahrungsgemäß darauf kommt, dass es überall so ist. Der Verbrecher geht nur auf eine Art des Verbrechens aus. Das ist der wahre kriminalistische Typus, der zum Verbrechen prädestiniert erscheint und will von keiner anderen etwas wissen. Der Verbrecher hat keinen vollkommenen Verstand. Er ist klug, schlau und erfinderisch, aber sein Gehirn ist doch nicht ausgereift. Er hat mehr ein Kindergehirn. Auch unser Verbrecher ist zum Verbrechen prädestiniert. Auch er hat ein Kindergehirn und arbeitet wie ein Kind. Der junge Vogel, der junge Fisch, überhaupt das junge Tier, lernt nicht theoretisch, sondern erfahrungsmäßig. Wenn Dracula etwas gelernt hat, so ist es für ihn ein Anstoß, in derselben Weise weiter zu verfahren. »Gib mir einen Stützpunkt und ich hebe die Welt aus den Angeln«, sagte Archimedes. Das einmal Erreichte ist für das Kindergehirn der Stützpunkt, von dem aus es sich zum Mannesgehirn entwickelt, und bis es auf die Idee kommt, mehr zu erreichen, tut es immer das Gleiche, genau wie bisher. Frau Mina, ich sehe, Ihre Augen sind offen und erblicken den hellen Lichtstrahl, der meilenweit hinaus alles erhellt.«
Denn Frau Mina begann, in die Hände zu klatschen und ihre Augen glänzten. Er fuhr fort.
»Nun sollen Sie sprechen. Erzählen Sie uns trockenen Männern der Wissenschaft, was Sie mit Ihren leuchtenden Augen erblicken.«
Er nahm ihre Hand und hielt sie fest, während sie sprach. Er umfasste ihren Puls mit Daumen und Zeigefinger, wie ich glaube, instinktiv und absichtslos. Sie sprach.
»Der Graf ist ein Verbrecher, und zwar ein Verbrechertypus. Nordau sowohl als Lombroso würden ihn so klassifizieren, und weil er Verbrecher ist, ist er auch von unvollkommen ausgebildetem Verstand. Er greift also unter schwierigen Verhältnissen zu dem, was ihm die Gewohnheit eingibt. Seine Vergangenheit mag uns vielleicht einen Anhaltspunkt geben. Das eine Blatt aus dem Buche seiner Vergangenheit, das wir kennen, es sind seine eigenen Worte, sagt uns, dass er früher schon, wenn er in der Klemme war, aus dem Land, in das er eingefallen war, wieder in sein eigenes zurückkehrte. Von da aus bereitete er dann, ohne seinen Zweck einen Augenblick aus den Augen zu lassen, einen neuen Einfall vor. Er kam wieder, besser ausgerüstet, und gewann. So kam er auch nach London, um so sich ein neues Land untertan zu machen. Er wurde zurückgeschlagen, und als er sah, dass alle seine Hoffnung auf Erfolg umsonst, dass seine Existenz in Gefahr war, flüchtete er über das Meer in sein Heimatland zurück, gerade wie er vor Jahren aus dem Türkenland über die Donau entwichen war.
»Sehr gut, oh, Sie kluge Frau«,
sprach von Helsing enthusiastisch, beugte sich nieder und küsste ihr die Hand. Einen Augenblick später sagte er zu mir, so still, als handelte es sich um die Konsultation am Krankenbett.
»Nur 72 und dabei tiefe Erregung. Ich beginne wieder zu hoffen.«
Er wandte sich wieder zu ihr und sagte in froher Erwartung,
»Aber nun weiter. Sie können uns noch mehr erzählen, wenn Sie wollen. Seien Sie ohne Sorge. John und ich wissen alles. Ich auf jeden Fall, und ich werde es Ihnen sagen, wenn ich glaube, dass Sie recht haben. Sprechen Sie, ohne Furcht.«
»Ich will es versuchen, aber Sie dürfen es mir nicht verübeln, wenn ich immer von mir spreche.
Sie brauchen keine Sorge zu haben. Sie interessieren uns speziell. Deshalb dürfen Sie von sich selbst so viel reden, als Sie wollen.
Ferner ist er ebenso selbstsüchtig als verbrecherisch. Und da sein Intellekt minimal und sein Handeln nur auf Selbstsucht begründet ist, so beschränkt er sich nur auf eines. Dies eine aber verfolgt er skrupellos. Wie er damals über die Donau entfloh und seine Heerscharen in Stücke hauen ließ, so ist er auch heute nur darauf aus, sich in Sicherheit zu bringen, ohne an andere zu denken. Auf diese Weise ist durch seinen Egoismus meine Seele frei geworden von der entsetzlichen Macht, die er seit jener Unglücksnacht über mich besitzt. Ich fühle es. Meine Seele ist freier als je, seit jener grauenvollen Stunde. Alles, was mich quält, ist nur die Sorge, er könne meine Trance oder meine Träume zu seinen Zwecken ausgenutzt haben.
Der Professor stand auf.
Er hat Ihren Geist auch in dieser Weise ausgenutzt. Dadurch ist es ihm gelungen, uns hier in Varna festzuhalten, während das Schiff, das ihn trägt, mit Hilfe des umhüllenden Nebels nach Galatz fuhr, wo er sicherlich schon Vorbereitungen für seine Flucht getroffen hat. Aber sein kurzsichtiger Verstand hat nur bis hierher gereicht. Es ist leicht möglich, dass das, worauf der Bösewicht als seinen egoistischen Zwecken am meisten dienlich, besonders rechnete, ihm gerade am schädlichsten ist. Der Jäger hat sich in den eigenen Fallstricken gefangen. Denn jetzt, wo er sich vor unserer Verfolgung sicher und uns mit einem großen Vorsprung entronnen zu sein scheint, glaubt, wird ihn sein egoistisches Kindergehirn in Ruhe wiegen. Auch denkt er, dass, weil er den Faden des Denkens zwischen sich und ihnen zerschnitten hat, auch wir keine Kenntnis von ihm haben können. Da befindet er sich aber im Irrtum. Diese entsetzliche Bluttaufe, die er ihnen gab, hat ihnen die Fähigkeit gegeben, im Geist zu ihm zu kommen, wie sie es ja zur Zeit des Sonnenauf- und Untergangs schon mehrfach getan haben. Zu dieser Zeit gehen sie nach meinem Willen und nicht nach dem Seinen. Diese Fähigkeit, die ihnen und anderen zum Heile gereicht, haben sie durch das Leid gewonnen, das seine Hand ihnen zugefügt. Das ist alles umso wertvoller, als er selbst es nicht weiß. Seine Vorsicht hat ihm auch die Möglichkeit genommen, zu erfahren, wo wir uns befinden. Wir aber sind alle ohne jegliche Selbstsucht. Wir werden den Grafen verfolgen und nicht mit der Wimper zucken, selbst wenn wir zugrunde gehen und werden sollten wie er. Freund Jonathan, das war eine gesegnete Stunde. Wir sind ein gut Stück auf unserem Weg weitergekommen. Sie müssen nun wieder alles zu Papier bringen, damit die anderen, wenn sie von ihrem Werk heimkehren, alles gleich fertig finden. Dann wird es ihnen so klar werden wie uns.
Ich habe dies niedergeschrieben, während wir auf die Heimkehr der Genossen warten. Frau Harker hat alles mit der Maschine geschrieben.